SRF 3.
Stichwort WLAN-Tracking. Auch die Gratis-Hotspots in Städten erfassen unsere Daten. Was geschieht damit? Problemfall Tuberkulose. Durch infizierte Flüchtlinge steigt die Krankenrate in der Schweiz stark.
Fast jede Woche 1 bis 2 Tuberkulose-Patienten und das seit mehreren Monaten.
Das sagt ein Berner Chefarzt. Wie gehen die Behörden damit um? Brennpunkt Syrien. Die UNO will Beweise für Kriegsverbrechen sammeln lassen. Kommt es überhaupt je zu Gerichtsverfahren? Nebelgebiet Mittelland. Es bleibt bis morgen meist grau und kalt, in den Alpen und im Süden meist sonnig und milder. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Die Firma Valora mit ihren blauen K-Kiosken folgt uns in den Bahnhöfen auf Schritt und Tritt mittels WLAN-Signalen. Diese Nachricht hat viele aufgerüttelt. Auch in den Gratis-WLANs von Schweizer Städten wie Aarau, Luzern oder St. Gallen hinterlassen wir jede Menge Daten. Die Betreiber könnten so Besucherströme messen und das für Werbung nutzen. Tun sie es auch? Das weiß Raphael von Matt.
Nehmen wir das Beispiel Aarau. Aarau Freenet heißt das Angebot dort. Wer also in der malerischen Altstadt von Aarau unterwegs ist, kann sich gratis in ein drahtloses Internetnetz einwählen. Die Stadt wolle ihren Besuchern etwas bieten, sagt Daniel Lüscher, Präsident von Aarau Standortmarketing. Im Gegenzug erhalten die Besucher Werbeangebote von Geschäften in der Nähe. Das sei ein fairer Deal, sagt Lüscher.
Mit der erstmaligen Registrierung im Netz geben Sie Ihr Einverständnis dazu, dass Sie auch bespielt werden dürfen von Angeboten, welche aus dieser Plattform kommen und die natürlich auch die Plattform finanzieren, schlussendlich.
Daneben hat das drahtlose Netz für die Betreiber noch einen zweiten Nutzen, wie Daniel Lüscher erklärt.
Überall, wo man WLAN hat, wird man auch mit WLAN angepinkt, technisch. Die Absicht liegt darin, festzustellen, wo die Menschenströme durchgehen in der Stadt.
Menschen mit einem Smartphone werden also auch dann erfasst, wenn sie sich nicht ins WLAN-Netz einloggen. In der Fachsprache nennt man das Tracking. Für die Standortförderer sind solche Besucherströme wertvoll, weil sie dann etwa Werbung an gewissen Stellen der Altstadt teurer verkaufen können, weil dort eben mehr Leute durchgehen. Dieses Tracking stört aber kritische Beobachter der digitalen Entwicklung. Sie haben sich in eine Organisation namens Digitale Gesellschaft zusammengeschlossen. Dort macht auch Hernani Marquez mit. Seine Forderung an die WLAN-Netzbetreiber, sie sollten die Daten gar nicht speichern.
Sie sollten sie möglichst löschen und nicht verwerten. Also es wäre jetzt der Idealzustand, weil es gibt ja keinen Grund, weshalb man von allen Menschen ständig ein Bewegungsprofil erstellen sollte.
Denn diese Datenerfassung greife zu sehr in die Privatsphäre der Menschen ein. Auch wenn die Daten nur anonym erfasst werden, sei es technisch möglich, auch die Identität der einzelnen Personen festzustellen. Genau aus diesem Grund kritisiert auch Adrian Lopsiger, der eidgenössische Datenschützer, das Tracking. Hernani Marquez von der Digitalen Gesellschaft fordert die Bevölkerung auf, sich dagegen zu wehren, dass die Daten ihrer Handynutzung gesammelt werden. Dass es auch anders geht, zeigt die Stadt St. Gallen. Auch sie betreibt ein kabelloses Gratis-Internetnetz. Gemäss Angaben der St. Galler Stadtwerke werden dort aber keine statistischen Daten erfasst.
Zu den Nachrichten. Dominik Rolli, in Syrien sollen in den nächsten Stunden die letzten Zivilisten und Kämpfer aus Ost-Aleppo weggebracht werden.
40 Busse und hunderte private Fahrzeuge seien unterwegs, um die verbliebenen Menschen in Aleppo in Sicherheit zu bringen. Das erklärte eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Bereits in der Nacht hatten laut der IKRK-Sprecherin Dutzende Busse mit Zivilisten und Kämpfern den Osten Aleppos verlassen. Gestern Abend sei das letzte Spital geräumt worden. Damit wurden bisher 34.000 Menschen aus Ost-Aleppo evakuiert, wie es vom IKRK heißt. Bei der Verteilung von Hilfsgütern in der irakischen Stadt Mosul hat es diese Woche innerhalb 48 Stunden 2 Angriffe gegeben. Wie die UNO-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in Irak mitteilte, wurden dabei 4 Hilfswerkangestellte und mindestens 7 Zivilisten getötet. Rund 40 Menschen seien verletzt worden. Die UNO-Koordinatorin äußerte sich nicht dazu, wer hinter dem Angriff stehen könnte. Ein Gericht in Singapur hat einen ehemaligen Vermögensverwalter der Tessiner Privatbank BSI zu 30 Monaten Haft verurteilt. Der 34-jährige Singapurer habe die Justiz behindert und Zeugen beeinflusst, dies im Zusammenhang mit dem Geldwäschereiskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB. Der gleiche Angestellte der Bank BSI ist laut Medienberichten noch in weitere Verfahren verwickelt. Unter anderem geht es dabei um Geldwäscherei, Betrug und Urkundenfälschung. Der Fahrdienst Uber lässt nicht länger selbstfahrende Autos auf den Straßen von San Francisco verkehren. Der Pilotversuch hatte erst vor einer Woche begonnen. Nun gerät das Unternehmen aber in Konflikt mit dem Gesetz. Dieses sieht vor, dass es für Versuche mit selbstfahrenden Autos eine Bewilligung vom zuständigen Bundesstaat braucht. Uber hatte argumentiert, die Fahrzeuge könnten nicht durchgehend autonom fahren. Bei heiklen Stellen wie Fußgängerstreifen oder Baustellen würden die Autos von einem Fahrer gelenkt und unterstünden damit keine Bewilligungspflicht. Der Blick an die Börse, die Daten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.230 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.0712 gehandelt und der Dollar zu 1.0233. Das Wetter. Im Mittelland bleibt es heute und morgen meist grau. In der Nacht fällt vielerorts etwas Niederschlag. In den Alpen und im Süden scheint überwiegend die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 2 bis 6, im Süden 11 Grad.
Info 3 Mittag.
Meist befällt sie die Lunge, die Infektionskrankheit Tuberkulose. In der Schweiz ist sie zum Glück sehr selten geworden, doch nun kehrt sie zurück. Die Zahl der infizierten Ausländer bei uns ist in den letzten 2 Jahren um 16% gestiegen. Viele Tuberkulosepatienten sind Flüchtlinge. Sie stecken sich bereits in ihrem Heimatland an oder auf der Flucht und dann schleppen sie die Krankheit in die Schweiz ein. Sabine Gorge.
Schutzhandschuhe, Mundschutz und Desinfektionsmittel liegen auf dem Wagen vor dem Isolationszimmer im Berner Tiefenauspital. Hinter der Tür liegt im Bett eine Frau aus Eritrea. Sie ist 34 Jahre alt, Flüchtling, seit 2,5 Jahren in der Schweiz. Diagnose: Tuberkulose. Nun kümmert sich Christoph von Garnier um sie. Er ist Professor für Pneumologie und Chefarzt am Berner Tiefenauspital. Er sieht
fast jede Woche 1 bis 2 Tuberkulose-Patienten und das seit mehreren Monaten. Und das sind überwiegend junge Migranten, die hier kommen mit schwersten Befall. Ja.
2 Wochen muss die Frau hier in der Isolationsstation bleiben. Sie erhält Antibiotika, dann ist die Ansteckungsgefahr vorbei. Die Medikamente muss sie aber mindestens 1/2 Jahr lang nach einem ganz genauen Plan weiter einnehmen. Seit 2 Jahren nimmt die Zahl der Tuberkulosefälle in der Schweiz wieder zu. 578 sind es im laufenden Jahr. Und fast jeder dritte Patient stammt aus Eritrea oder Somalia. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit BAG. Die Tuberkulose wird durch ausgehustete Tröpfchen übertragen. Die Ansteckungsgefahr für Schweizer durch Flüchtlinge sei sehr klein, weil diese beiden Gruppen kaum so intensiven Kontakt miteinander hätten, heißt es beim BAG. Problematischer ist es in den Asylzentren. Dort sind oft viele Leute lange Zeit auf engem Raum und die Ansteckungsgefahr steigt. Zwar müssen sämtliche Asylsuchenden bereits in den Bundesasylzentren einen Fragebogen zu Tuberkulose-Symptomen ausfüllen. Doch das reiche nicht, um alle Fälle zu finden, sagt Christoph von Garnier.
Man müsste dort wirklich ein systematisches Screening einführen.
Ein solches Screening, ein systematisches Röntgen der Asylsuchenden, das gab es bis vor 10 Jahren, wurde dann aber abgeschafft. Zu Recht, sagt Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit.
Die Befragung ist die kosteneffizientere Art und sie reicht völlig aus, um die Schweizer Bevölkerung zu schützen und auch um die akuten Fälle zu erfassen.
Wenn aber dann trotzdem ein Tuberkulosefall auftritt, dann müssen auch sämtliche Menschen, die mit der erkrankten Person engeren Kontakt hatten, ebenfalls auf Tuberkulose abgeklärt werden. Das ist gerade in einem Asylzentrum mit vielen potenziell Betroffenen eine komplizierte Sache. In den meisten Kantonen übernimmt dies die Lungenliga. Zurück im Berner Tiefenauspital. Die Frau hinter der Tür hustet. Christoph von Garnier hofft, dass sie das Spital in einigen Tagen verlassen kann. Dann wird er sie nach Comontana in eine Höhenklinik überweisen, damit sie dort ihre Tuberkulose weiter ausheilen kann.
Info 3 Mittag.
Kriegsverbrecher in Syrien. Vielleicht stehen sie dir einst einmal vor Gericht. Die UNO-Generalversammlung hat beschlossen, durch eine Arbeitsgruppe Informationen über solche Kriegsverbrechen zu sammeln. Das Material soll als Grundlage dienen für allfällige Strafgerichtsverfahren. Die Resolution hat zwar vorläufig vor allem symbolischen Charakter, weil momentan solche Gerichtsverfahren nicht stattfinden können. Trotzdem ist es sinnvoll und nötig, Beweise zu sammeln, sagt SRF-Diplomatie-Experte Fredrik Steiger.
Russland und der Iran, die Schutzmächte des syrischen Regimes, stimmten zwar dagegen, ebenso China und weitere autokratisch regierte Länder. Doch am Ende hieß eine Mehrheit von 105 der 193 UNO-Mitgliedsländer den liechtensteinischen Resolutionsentwurf gut. So wird nun eine Arbeitsgruppe geschaffen, die Informationen über Kriegsverbrechen in Syrien sammelt und ergänzt die Recherchen der Untersuchungskommission des Menschenrechtsrates, in der auch die Schweizerin Carla Del Ponte sitzt. Die Datensammlung erfolgt unabhängig davon, ob die Verbrechen durch das Regime von Bashar al-Assad oder durch Rebellen begangen werden. Und es geht nicht nur um jene, die eigenhändig Zivilisten töten oder Fassbomben mit Chemikalien abwerfen, sondern genauso um die Drahtzieher und Befehlsgeber. Bloß angeklagt werden können die Schuldigen vorläufig nicht. Machen müsste das der Internationale Strafgerichtshof ICC in Den Haag. Doch der kann im Fall Syrien nichts unternehmen, weil das Land gar nicht Mitglied ist. Deshalb bräuchte der ICC einen Auftrag vom UNO-Sicherheitsrat. Doch der erteilt den Auftrag nicht, weil Russland das mit seinem Veto verhindert. Der Beschluss der UNO-Generalversammlung ist deshalb zunächst ein symbolischer. Die Vereinten Nationen zeigen so, dass sie nicht völlig tatenlos zusehen, obschon der Sicherheitsrat im Syrien-Konflikt seit Jahren blockiert ist. Doch es geht nicht nur um Symbolik. Das gesammelte Material wird publik werden. So wird Transparenz hergestellt über die Kriegsverbrechen. Die Schuldigen werden benannt. Das schafft politisch und moralisch Druck. Und vielleicht sieht ja in 5 oder 15 Jahren die Lage in Syrien anders aus. Möglicherweise ist das Assad-Regime dann Geschichte. Und es kommt doch noch zu Strafverfahren. Beweismaterial und Zeugenaussagen lägen dann vor. Denn diese erst Jahre nach den Kriegsverbrechen zu beschaffen, ist schwierig, oft nahezu unmöglich.
Up to date in einer knappen Viertelstunde mit Info 3. Heute im Studio waren Kevin Kahanes und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.